Morgen euch allen. Ja, was war das gerade für ein Lied, wo es darum geht, seht unseren Gott, er thront in Herrlichkeit, kommt, lasst uns anbeten. Und dann dieser Umschwung, ich übersetze mal aus dem Englischen, wer fühlt die Nägel in seinen Händen mit? Als er all die Schuld der Welt trug. Was für ein Gegensatz, Gott auf dem Thron, den wir anbeten. Und doch ist es der gleiche Gott, der vor 2000 Jahren für uns ans Kreuz ging. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich kann einfach nur staunen über dich. Du bist so wunderbar, so groß, so voll Liebe, voll Barmherzigkeit. Du, der Allmächtige, geht ans Kreuz, ist unfassbar. Und heute soll es darum gehen, dass wir uns dir ganz hingeben, uns als ein Opfer dir darbringen. Herr, das kommt mir so unwürdig vor, wie ich vor dir stehe. Danke, dass du aber auch dieses Opfer annimmst. Amen. Ja, ein gewaltiger Text, den wir heute haben. Wir sind im Römerbrief im 12. Kapitel angekommen. Wenn du mal, bitte. Du hast meine Predigtfolien?
Nein.
Auch nicht bekommen. Okay. Wir kommen heute auch sehr gut ohne Folien aus. Ein gewaltiger Text. Wir sind in Römer 12, die beiden ersten Verse. Und ich lese uns den Text aus der Neuen Genfer Übersetzung, Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Sich Gott ganz zur Verfügung stellen, sich Gott opfern, mich Gott opfern. Erste Frage, warum? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mich, der doch vor Gott gar nichts vorzuweisen hat, mich Gott ganz geben? Ich lese uns nochmal diesen ersten Vers. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das habe ich euch vor Augen gestellt. Das hat der Paulus die letzten 11 Kapitel lang getan. So groß ist Gottes Erbarmen. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Mich Gott opfern, warum? Wegen des Erbarmens, wegen des Mitleides, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Wenn ihr eine Übersetzung habt wie die Elberfelder, fällt euch vielleicht an der Stelle auf, da ist ein Plural. Erbarmungen. Ich weiß gar nicht, ist es ein deutsches Wort? Erbarmungen, wahrscheinlich eher im Duden nicht zu finden. Was soll das ausdrücken? Der Plural, das ist so eine Fülle von Barmherzigkeiten Gottes. So eine Größe von Erbarmen, dass der Paulus einen für uns sehr, sehr ungewöhnlichen Plural benutzt hat. Und Paulus ist so begeistert, ergriffen, überwältigt vom Erbarmen Gottes, dass er fast immer den Plural benutzt. Ich glaube, er kann gar nicht anders. Gott ist so voll Erbarmen. Das ist so eine Fülle. In 2. Korinther 3 wird er genannt Vater der Barmherzigkeit. Wörtlich Vater der Erbarmungen. Gleiche Wort. Psalm 25. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Ist doch wunderbar, wenn ich Gott, ich spreche jetzt menschlich, an seine Barmherzigkeit erinnern kann. Wie anders stehe ich vor ihm, wenn ich mich darauf, wie er ist, voll Barmherzigkeit, voll Erbarmungen, wenn ich mich so an ihn wenden kann, als wenn ich mit leeren Händen kommen müsste. Ich habe etwas vor ihn zu bringen, seinen Erbarmen. Das ist alles, was ich habe. Aber wie viel ist das? Und deshalb dieser Überschwang. Psalm 69. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Da kommen zwei ganz entscheidende Worte vor in diesen Versen. Das, je nach Übersetzung, ein bisschen variierend. Das eine ist Güte und das andere ist Barmherzigkeit. Wisst ihr was? Das sind in meiner Bibel meine Lieblingsworte. Güte Gottes, so ist er. Barmherzigkeit Gottes, so ist er. Das eine Wort, Erbarmen, Barmherzigkeit, das meint wörtlich etwas, was wirklich innerlich ist. Was nicht einfach nur dahingesagt ist. Was Gott auch, ich sage es mal menschlich, nicht kalt lässt, sondern was selbst Gott durch und durch durchdringt, durch und durch geht. So ist sein Erbarmen. Lesen wir auch manchmal bei Jesus in den Evangelien, dass es ihm durch und durch geht. Das andere ist Güte, Gnade, Treue. Und das größte Erbarmen, und da müsste man eigentlich einen neuen Plural nehmen, das größte Erbarmen ist, als Gottes Sohn Mensch wird und für unsere Schuld und für unsere Erlösung ans Kreuz geht. Das ist der Inbegriff alles Erbarmen. Was ist die einzige angemessene Antwort darauf? Mich ihm ganz hingeben. So wie es hier heißt, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Alles andere passt nicht zu Gott, so wie er ist und so wie er gehandelt hat am Kreuz und immer wieder gehandelt hat und so wie er bis heute ist und handelt. Mich Gott opfern, ein zweiter Punkt, wie soll ich das machen? Immer noch Vers 1, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Muss man sich mal vorstellen. Ich kann Gott etwas bringen, an dem er Freude hat. Also irgendwie werde ich da gleich so ganz klein. Aber es steht hier, das ist so eine Zusage, wenn ich Gott mein Leben ganz zur Verfügung stelle, dann kann er Freude daran haben. Ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Drei Stichworte, lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Lebendig, ein lebendiges Opfer. Da stoße ich ein bisschen an Vorstellungsgrenzen, denn ich bin hier eigentlich im alttestamentlichen Opferkult. Ich bringe in den Tempel ein Tier, das wird geschlachtet. Was ist denn daran lebendig? Passt scheinbar erstmal nicht. Aber das ist dieser scheinbare Widerspruch, den haben wir im Römerbrief verschiedentlich schon aufgelöst bekommen von Paulus. Da heißt es, ich bin tot für die Sünde, aber ich lebe Gott. Das ist ein lebendiges Opfer. Da stirbt etwas, da sterbe ich, da stirbt mein alter Mensch, haben wir gehört, für die Sünde. Ich muss nicht mehr gehorchen. Und deshalb ist es ein lebendiges Opfer, weil ich mit Gott und in Gott lebendig werde. In Epheser 2, Vers 5 heißt es, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Wunderbar. Ein lebendiges Opfer, wenn wir mit Jesus leben. Ein zweiter Stichwort, ein heiliges Opfer. Ein heiliges Opfer. Auf der einen Seite heilig, ausgesondert, Gott geweiht, etwas, was ganz Gott gehört. Ich finde es einen ganz großen Gedanken. Ein heiliges Opfer, etwas, was wirklich ganz Gott gehört. Wo man nicht etwas zurückhält, sondern sich Gott wirklich ganz gibt. Wir werden noch darauf zurückkommen, was das heißt. Auf der anderen Seite, wenn dieses Opfer heilig sein soll, bedeutet das auch, das muss zu Gott passen. Wie passt denn ich zu Gott? Nur dann, wenn er uns heiligt, wenn er uns passend macht, wenn er uns rein macht. Und das hat er zugesagt. Er reinigt uns durch sein Blut. Und nur dadurch werde ich passend zu ihm. Und schließlich noch einmal dieses Gott wohlgefällig. Etwas, was Gott gefällt. Das ist etwas, was so ist, wie es seinem Willen entspricht. Was von ihm anerkannt wird. Wenn ich das so sage oder höre, schreckt der auch ein bisschen zurück. Irgendwo ist ein großer Gedanke, wenn es hier heißt, Gott wohlgefällig. Ich muss überlegen, was gefällt Gott in meinem Leben, wie ich bin, wie ich handle, wie ich fühle, wie ich denke. Und was ist ihm nicht wohlgefällig? Auch das wird uns im Text noch begegnen. Was hier gemeint ist, kommen wir zurück zu dem Ausdruck Opfer, das ist im Alten Testament eigentlich ein Brandopfer. Ein Brandopfer, ein Ganzopfer. Ein Ganzopfer. Es gab ja Opfer, da haben die Priester einen Teil essen dürfen. Es gab Opfer, die wurden verbrannt. Da kannst du nichts essen, wenn es verbrannt ist. Warum verbrannt? Weil das ganz Gott gehört. Das ist hier der Hintergrund. Ich soll nichts zurückhalten, sondern ich soll Gott wirklich das Beste bringen von meinem Leben. Das Beste. Gott das Beste bringen. Ich denke da, Altes Testament, an die Erstlinge bei der Ernte. Die gehören Gott, lesen wir. Die soll ich Gott bringen, die gehören nicht mir. Ich denke an die Erstgeborenen, männlichen, sowohl bei Mensch als auch bei Tier. Die gehören Gott. Gott bekommt das Erste. Vielleicht wird es für euch noch etwas greifbarer, wenn ich zu Kain und Abel gehe. Ins erste Buch der Bibel, Genesis, ins vierte Kapitel, da heißt es, Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Der Kain ist sauer. Er bringt Früchte und Gott nimmt sie nicht an. Abel bringt von den Erstlingen der Herde, das ist eben schon mal das Stichwort gefallen, und vom Fett, das gilt als das Beste, das Beste. Zeitlich später, ich bin jetzt ja ganz am Anfang der Bibel, zeitlich später im Gesetz des Mose wird auch genau das geregelt, Erstlinge und Fett. Das ist das, was Gott an den Opfern gehört. Jemand hat mal gesagt, und ich finde das treffend, Kain brachte das Erstbeste. Abel brachte das Erste und Beste. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich das Erstbeste, so den runtergefallenen Apfel hier, die Frucht bringe, oder ob ich das Erste und Beste bringe. Ich habe mich ganz persönlich gefragt, in meinem Leben will ich Gott das Erstbeste opfern oder will ich ihm das Erste und Beste geben? Ein dritter Punkt. Mich Gott opfern, wozu? Wozu führt das? Vers 1 am Ende. Also sich so Gott hinzugeben, das ist der wahre Gottesdienst, dazu fordere ich euch auf. Der wahre Gottesdienst, was ist eigentlich Gottesdienst? Ich habe hier stehen Anbetung, Fragezeichen, Predigt, Fragezeichen, Abendmahl, Fragezeichen, Lieder, Fragezeichen, Gebet, Fragezeichen. Ist das der wahre Gottesdienst? Ich feiere sehr, sehr gern mit euch, aber auch überhaupt Gottesdienst, keine Frage. Aber hier geht's um eigentlichen Gottesdienst. Und da geht es um ein sich prinzipiell Gott ganz zur Verfügung stellen. Das ist der wahre Gottesdienst. Alles andere tritt dahinter zurück. Das wird nicht unwichtig, aber das ist das Eigentliche, schreibt er. Das ist der wahre Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst, das klingt so wie ja, der echte Gottesdienst oder der eigentliche Gottesdienst. Hier steht eigentlich was anderes. Hier steht der vernünftige Gottesdienst, der logische Gottesdienst. Vernünftig, das hat wohl mit Verstand zu tun, dieser echte Gottesdienst, dieser vernünftige Gottesdienst setzt voraus, dass ich nachdenke. Das ist ja das, was Paulus im Römerbrief meisterhaft tut. Manchmal nicht ganz einfach, aber ich soll meinen Verstand einsetzen. Ich soll nach Gründen forschen. Warum ist die Ganzhingabe das einzig Vernünftige, was ich tun kann und alles andere dumm? Weil Gott so voll von Erbarmungen ist. Weil Gott so barmherzig ist. Weil Gott so voll Liebe ist. Da ist es doch nur vernünftig, dass ich mich ihm ganz ausliefere, oder? Was lasse ich mir denn auch entgehen, wenn ich das nicht tue? Deshalb verzeiht mir den Ausdruck, es ist nicht logisch, sich Gott nicht auszuliefern. Es ist eigentlich dumm. Zum einen geht es darum, wenn ich mich Gott ganz als Opfer gebe, dass ich mir den Grund überlege, seine Erbarmungen. Das andere ist, dass ich, so sagt Jesus, die Kosten überschlage. Auch das hat mit Denken dazu zu tun. Ich lese uns mal von Jesus einige Worte aus Lukas 14. Lukas 14. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Kosten überschlagen. Überschlägst du auch manchmal die Kosten? Wenn Gott etwas nicht will, was ich aber festhalte, wenn Gott etwas an Hindernis in den Weg stellt, was ich nicht will, einfach dann, wenn Glaube etwas kostet, die Kosten überschlagen, vernünftig denken. Ich bin so froh, in welcher Art und Weise Paulus hier an die Erbarmungen Gottes erinnert. Das ist der Grund, warum ich tatsächlich Gott alles geben kann. Mich Gott opfern, ein neuer Maßstab, ein neues Denken. Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier in der Übersetzung steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Andere Übersetzungen, nehmt nicht die gleiche Form an. Ein Christ ist deutlich zu unterscheiden von der Welt. Warum? Er hat andere Maßstäbe. Andere Maßstäbe. In der Welt ein ganz hohes Gut ist die Selbstverwirklichung. Ich habe mal geguckt, wie das definiert wird. Was ist eigentlich Selbstverwirklichung? Und da heißt es, Zitat, die möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche. Ich finde das gut ausgedrückt. Hätte es nicht so gut ausdrücken können. Nochmal, die möglichst weitgehende, also ich bemühe mich, möglichst weit das zu realisieren, die möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche. Was ist der Maßstab Gottes? Seine Ziele, seine Sehnsüchte, seine Wünsche für mein Leben. Wenn ich danach strebe, habe ich einen ganz anderen Maßstab. In Philipper 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Lehre willen. Das ist Maßstab der Welt. Was nützt mir? Was dient auch meiner Ehre? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Merkt ihr, wie da zwei Maßstäbe gegeneinander gestellt werden? Und das, was ich gerade als Maßstab Gottes anführe, das ist heute alles nur nicht populär. Alles nur nicht populär. War aber noch nie populär. Der nächste Vers, ich bin immer noch in Philipper 2, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Auch das, nicht gerade der Zeitgeist. Und der Text geht weiter, indem uns Jesus vor Augen gestellt wird, der uns solche Maßstäbe Gottes vorlebt. Seid so unter euch ausgerichtet, gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das sind Maßstäbe Gottes, die uns in der Person und im Leben und Handeln Jesu vor Augen gestellt werden. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Für mich sind Gottes Maßstäbe so groß. Manchmal drohen sie mich fast niederzudrücken, wenn es euch nicht so geht. Ihr seid heute so ruhig. Bei dem Text verstehe ich das gut. Manchmal drohen mich die Maßstäbe Gottes wie niederzudrücken. Wie soll ich das zu erreichen? Aber ich bin froh, dass uns Paulus gerade auch hier in Philipper 2, wir sollen diese Haltung haben, die Jesus hatte, also geht's, als auch hier in unserem Predigttext Römer 12 vor Augen stellt, mit Jesus geht das. Mit Jesus geht das. Das ist kein Druck, kein Zwang, sondern das ist das schönste Ziel in deinem und meinem Leben. Das ist für mich so, als ob Gott dieses Ziel, nach seinen Maßstäben leben zu können, selber anstrebt, mit mir und dir angeht, dich und mich quasi an der Hand nimmt und sagt, so, und jetzt gehen wir gemeinsam auf dieses Ziel hin, von dem hier in diesem Text die Rede ist. Ich nehme dich an der Hand und wir gehen gemeinsam zu diesem Ziel. Ein letzter Punkt. Opfer bedeutet, weg muss, was Gott nicht will. Ganz einfach, es taugt auch nichts. Es taugt nichts. Hier in Vers 2 heißt es, damit ihr verändert werdet, umgewandelt werdet. Da steckt das Wort Metamorphose drin. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Metamorphose, eine Umgestaltung. Eben hieß es noch, ich soll nicht die gleiche Gestalt bekommen, nicht gleichförmig werden wie die Welt. Aber da ich ursprünglich so bin, muss ich umgestaltet werden. Umgestaltet werden in das Bild Jesu. Ich habe dieses Wort an einer anderen Stelle gefunden und die möchte ich euch lesen. Matthäus 17, Vers 2, ich bin jetzt auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Und da heißt es, Jesus wurde vor ihnen umgestaltet, das gleiche Wort, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Das muss ja wunderbar gewesen sein. So haben es auch die drei, die dabei waren, Petrus, Johannes und Jakobus, empfunden. Herr, am besten bleiben wir hier oben auf dem Berg. Hier ist es schön, hier ist gut sein. Warum? Weil da kam etwas von der himmlischen Herrlichkeit so deutlich vor Augen. Da haben sie gemerkt, wie wunderbar das ist, wenn Jesus nicht mehr nur als Mensch vor ihnen steht, sondern ein Stück seiner himmlischen Herrlichkeit aufleuchtet. Aufblitzt ist mir da zu wenig, wirklich aufleuchtet, so wie das genannt wird. Und jetzt stell dir vor, du sollst von Gott umgestaltet, umgeformt werden in die Herrlichkeit Christi, in das Ebenbild Jesus. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Wenn das geschieht, dann muss es irgendwie etwas ähnlich sein wie damals auf dem Berg der Verklärung. Ich fand es so schön, Helen, was du vorhin von deiner Mutter erzählt hast. Ja, wenn ein Mensch von der Herrlichkeit Gottes etwas widerspiegelt, wenn er so verändert worden ist von Jesus, das merken wir. Das ist toll. Vers 2 prüft, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Wille, was will Gott eigentlich für mein Leben? Ich bin da sehr schnell bei den verschiedensten Entscheidungen meines Lebens, wo ich gerne die Führung Gottes erfahren möchte. Und möchte aber doch mit euch lieber in die Bibel schauen. Also es bräuchten wir viel, viel Zeit. Was ist Gottes Wille? Ich habe ein paar Stellen hier heute abschließend. Gottes Wille, erstens, das ist Gebet für verlorene Menschen. Gebet für verlorene Menschen. 1. Timotheus 2, Da heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit. Und dann geht es weiter. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde. Gebet für alle Menschen, das ist der Wille Gottes. Was mich da beeindruckt, kleine Nebenbemerkung, das ist, wie ich verändert werde, wenn ich für andere bete. Dass der Wille Gottes, der scheinbar den anderen zugute kommt, kommt auch gleich wieder mir zugute. Wir waren anfangs der Predigt bei der Barmherzigkeit und den Erbarmungen Gottes. Das ist einfach wunderbar. Zweiter Punkt. Wille Gottes, 1. Thessalonicher 4, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Unsere Heiligung. Dann kommt da ein heikles Thema. Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche, in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Unzucht auf der einen Seite, Sexualität in der Ehe auf der anderen Seite. Das ist der Wille Gottes. Dritter Punkt. Gute Werke habe ich hier geschrieben oder keine Angst vor guten Werken. Es heißt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin unser Leben führen sollen. Kann mir keiner erzählen, dass Gott keine guten Werke will, wenn er alle Vorbereitungen getroffen hat und auch noch sie vorbereitet hat und wir dazu wirklich geschaffen sind, wie es hier heißt. Vierter Punkt. Gottes Wille, das ist, ja, das ist interessant, Dankbarkeit. Da hätte ich vielleicht zuletzt dran gedacht. Bin froh, dass ich die Stelle gefunden habe. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also klarer kann man nicht sagen. Dankbarkeit. Und auch da denkt Gott weniger an sich, als vielmehr an mich. Denn wie sehr verändert Dankbarkeit mein Herz, mein Leben. Ich möchte schließen mit Matthäus 3, Vers 17. Eben war ich auf dem Berg der Verklärung, jetzt bin ich bei Jesus, bei seiner Taufe. Matthäus 3, Vers 17. Da kommt eine Stimme vom Himmel herab: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das, in das uns Jesus hier hineinnimmt. Manchmal fühle ich mich sehr im Kleinen, wie ich da hineingenommen werde. Daran hat Gott wohlgefallen. Aber was für eine Zusage Gottes und was für ein Programm Gottes für dein und mein Leben. Sich ihm ganz zur Verfügung stellen, sich ihm ganz hingeben und daran hat Gott wohlgefallen. Ich möchte heute schließen mit einem Gebet, das ich nicht frei beten werde, sondern es ist ein Liedtext. Und vielleicht könnt ihr mitbeten. Lasst uns beten. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm die Augen, dass sie sehen, wie dein Wille kann geschehen. Leite mich mit deinem Blick niemals zurück. Du bist groß, ja, ich komm nicht von dir los. leite mich mit deinem Blick niemals zurück. Nimm den Mund, damit ich sag, dass es bald wird heller Tag, wenn du kommst in Herrlichkeit, König zu sein. Deine Botschaft leg hinein, ich will ganz durchlässig sein, bis du kommst in Herrlichkeit, König zu sein. Nimm mein Herz, zieh du drin ein, du allein sollst Herrscher sein. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Mein Verlangen gebe ich dir, es gehört nicht länger mir. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Amen.